Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München. Durch den gestrigen 3:1-Sieg gegen Borussia Dortmund holten die Bayern den nationalen Titel zum 10. Mal in Folge und konnten dieses Jubiläum vor eigenem Publikum feiern. Ein kleiner Trost vielleicht nach dem bitteren Aus in der Champions League gegen Villarreal. Und dennoch will die ganz große Euphorie nicht durchgehend aufkommen. Nach den permanenten Erfolgen der vergangenen Jahre hat man den Eindruck, der nationale Titel alleine reicht nicht mehr. Das sind unsere Themen. Der Klassiker wurde letztlich entschieden durch das Tor von Jamal Musiala. Die erste Schale für Julian Nagelsmann wurde durch eine zünftige bayerische Bierdusche amtlich testiert. Die Zukunft der Bayern birgt noch einige offene Fragen. Zum Beispiel die Vertragsgestaltung von Robert Lewandowski. Viel Arbeit also für Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Und der neue BVB nimmt Gestalt an. Süle ist schon verpflichtet. Schlotterbeck und Adeyemi sollen folgen. Ein Kader, mit dem Marco Rose die Bayern angreifen könnte. Voraussetzung: mehr Konstanz und Topform in den entscheidenden Spielen. Das war gestern nur in der zweiten Halbzeit so. Da war der BVB ebenbürtig. Und ein Klassiker beim Klassiker: es gab Schiedsrichterentscheidungen, über die es sich zu sprechen lohnt. Und das werden wir tun in unserer Runde, die ich Ihnen vorstellen darf. Und dem Anlass entsprechend haben wir heute erweitert auf 4 Gäste. Einer davon, ein Stammgast bei uns, Didier Hamann, der sagt, der BVB hat künftig mit Süle und Schlotterbeck die bessere Innenverteidigung. Herzliches Willkommen an eine Legende von Borussia Dortmund, an Roman Weidenfeller. 16 Jahre dort gespielt, 2-mal Meister, 2-mal Pokalsieger, Weltmeister 2014 ist er auch. Wolf Fuß.
Auch Weltmeister.
Unser Sky-Kommentator hat sich ein bisschen geärgert, dass wir heute Morgen dann nach diesem Klassiker über Schiedsrichterentscheidungen sprechen müssen. Aber ich verspreche der Wolf nicht nur darüber. Wir haben genug andere spannende Themen. Und der Sportvorstand der Bayern ist da, Hasan Salihamidzic, der jetzt zum 5. Mal in leitender Funktion schon die deutsche Meisterschaft holt. Und der, so sagen viele, die möglicherweise wichtigste Transferperiode der letzten Jahre gestalten muss. Ein herzliches Willkommen, meine Herren. Und Hasan kommt von der Feier der Bayern, sieht aber noch sehr frisch aus. Wie war es?
Wie ich schon gesagt habe, war sehr schön. Die Jungs waren sehr gut drauf. Mit Freunden, mit Frauen, engsten Angehörigen sozusagen. Und war wirklich toller Abend. Besonders natürlich nach dem Spiel. Volle Allianz Arena. Unsere Fans haben uns sensationell unterstützt. Und dann gegen BVB haben wir die Chance gehabt, eben die Meisterschaft klar zu machen. Das haben wir getan und hat alles gepasst.
Hat es ein bisschen entschädigt für das Aus in der Champions League oder ärgern Sie sich trotzdem immer noch darüber?
Ja, also, natürlich ärgert mich und wir alle, weil wir eben eine große Chance gehabt haben, ohne irgendwie jemanden respektlos zu behandeln. Aber ich habe mir schon große Chancen ausgerechnet und wir haben einfach in Spanien keine gute Leistung gebracht, waren noch mit 1-0 waren wir sehr, sehr gut bedient, weil wir auch zwei, drei, sogar 4 Tore hätten bekommen können und haben zu Hause eben es nicht geschafft zu gewinnen. Das tut mir schon weh, weil ich kann einfach nicht verlieren und das wird auch schon noch länger bleiben, aber wir müssten jetzt zu Tagesarbeit übergehen, aber das bleibt schon hängen.
Gut, aber jetzt sind Sie deutscher Meister und auch wenn es in gewisser Form zur Routine wird und einige nicht ganz zu Unrecht beklagen, dass es langweilig sein könnte, ist das eine herausragende sportliche Leistung der Bayern und das wollen wir an dieser Stelle auch betonen. Und irgendwie, Jürgen Müller, ist es doch auch immer wieder schön.
Da rennen Sie nun, lachen, schütten Bier und jubeln wie die kleinen Kinder. Soll keiner sagen, es könne sich hier keiner mehr freuen über den 10. Titel in Folge. Der ja für einige, vor allem für ihn, der erste war.
Ja, da saß die Frisur noch und jetzt sehe ich aus, wie ich aussehe.
Als Kind in Bayern-Bettwäsche, jetzt Meistertrainer.
Ja, ging natürlich sehr schnell. Also gefühlt lag jetzt nicht gestern in der Bettwäsche, aber ist noch nicht so lange her. Ich bin ja immer noch zarte 34, von dem her schon ging alles sehr schnell.
Andere haben mehr Routine.
Ist jeder Titelgewinn anders?
Schon, ja. Immer eine andere Situation, andere Saison. Auch die Phase war, wo oft, wir haben schon gelesen, dass wahrscheinlich Bayern kann man schlagen.
Das hat auch gestern nicht geklappt. Das 3:1 gegen den Tabellenzweiten aus Dortmund war ein würdiger letzter Schritt zum Titel. Der zwar der einzige diese Saison bleiben wird, sicher aber nicht der einfachste war.
Es ist einfach das Schönste. Alles andere kann man vielleicht sagen. Champions League ist natürlich das Sahnehäubchen, aber die Bundesliga ist das, wofür die Fans ins Stadion gehen.
Dass auch der BVB durchaus das Zeug zum Partycrasher hatte, ging fast unter. Beim Stand von 2:1 hätte es Elfer geben müssen.
Bayern gegen Dortmund. Ja. Und dann erwarte ich einfach, dass die Dinge auch anständig geregelt werden. Und wenn es heute wieder nicht der Fall war, muss ich sagen, Hut ab. Ich kann jetzt natürlich auch einen Potzelbaum machen, dafür kriege ich auch keinen Elfmeter. Aber ich zeige ein bisschen Emotion.
Die Laune bei den Münchnern natürlich besser. Und doch waren auch ihre Gedanken nicht nur bei dem Titel, den sie gewonnen haben.
Wir haben sehr viel in den letzten 2 Wochen analysiert, tatsächlich, und sehr viel aufgearbeitet.
Natürlich gehören auch diese Bilder zu dieser Bayern-Saison. Das in der Form peinliche 0:5 Pokalaus gegen Gladbach. Das bittere Scheitern in der Champions League, schon im Viertelfinale, an Villarreal.
Die Hinrunde war gut, dann haben wir ein paar Tiefs gehabt, natürlich. Und man merkt, dass jeder will, das kann man keinem Spieler absprechen.
Das mit dem Wollen wird nun die entscheidende Frage sein, wenn alle Weißbiergläser wieder gespült sind. Wer von den Leistungsträgern will denn nun länger bleiben? Bei wem will das der Club unbedingt? Bei Müller und Neuer hörte man Annäherungen raus, bei Lewandowski nicht.
Wollen Sie denn bleiben?
Das muss auch beide Seiten wiesen, ja. Muss man sagen, das auch ist nicht so leichte Situation für mich.
Die Bayern und der 10. Titel in Folge. Nach der Sause wartet viel Arbeit.
Also Glückwunsch nochmal an die Bayern. Irgendwie ist einem aber natürlich auch der Purzelbaum hängen geblieben von Marco Rose. Möglicherweise soll das mit der Rolle rückwärts versuchen. Ich weiß es nicht. Hätte möglicherweise Aussicht auf Erfolg. Aber was fehlt dem BVB noch, um die Bayern zu gefährden? Hätte das vor allem auch in dieser Saison eigentlich schon geschehen können?
Ja, ich glaube, in diesem Jahr wäre die Chance eigentlich sehr groß gewesen, wirklich die Bayern zu ärgern und auch um den Titel wirklich auch mitzuspielen. Also ganz ehrlich, jetzt haben 10-mal die Bayern den Titel gewonnen, nacheinander. Auch von meiner Seite nochmal mein Glückwunsch an den FC Bayern. Aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt überlegst, man hat in 8 direkten Duellen oder sowas wirklich jetzt 7-mal in der Bundesliga verloren und 1-mal auch im Supercup. Das ist natürlich deutlich zu wenig für die Ansprüche von Borussia Dortmund.
Was, Didi, machen die Bayern und haben sie auch in dieser Saison besser gemacht als die anderen? Was macht sie meisterwürdig?
Sie waren einfach konstanter als die Dortmund. Die Dortmund haben zu viele Punkte liegen gelassen. Sie sind relativ gut gestartet, haben es aber dann nie geschafft, wenn die Bayern mal geschwächelt haben, den Rückstand dann zu verkürzen. Und es war nochmal die Chance da, als sie vor einigen Wochen in Köln gespielt haben. Wenn sie gewonnen hätten, wären es, glaube ich, 4 Punkte gewesen und dann das direkte Duell noch. Also da hätten sie die Bayern einfach mehr fordern oder mehr Druck ausüben müssen, weil dass die Bayern verwundbar sind, das haben sie dieses Jahr gezeigt. Sie haben auch viele Spiele verloren, viele Spiele oder einige Spiele auch hoch verloren. Und da hat mir dieser letzte Glaube einfach gefehlt, dass sie die wirklich packen können. Und auch gestern wieder, natürlich, wenn sie den Elfmeter bekommen, den sie bekommen hätten müssen, weiß man nicht, wie es ausgeht. Aber unabhängig davon wären die Bayern dann halt zum späteren Zeitpunkt Meister geworden. Und ich glaube nicht, dass die Mannschaft diesen hundertprozentigen Glauben hatte, die Bayern dieses Jahr vom Sockel zu stoßen.
Ja, Wolf hat sich gestern so oder hat eben seinem Ärger Ausdruck verliehen, dass wir darüber sprechen müssen. Spannend ist es trotzdem. Ich verlange jetzt nicht von dir den Purzelbaum, auch nicht die Rolle rückwärts, sondern einfach eine Einschätzung, zu der Situation. War das ein klarer, ein VAR-würdiger Elfmeter eigentlich?
Ich finde ja. Also wir haben ja auch vorher oben schon gesprochen und das ist, glaube ich, konsensfähig. Und ich habe das Spiel gestern mit Lothar kommentiert. Wir waren sofort bei Elfmeter. Und ich weiß nicht, was den VAR hinderte, da einzugreifen und zu sagen...
Aber er spielt schon den Ball, ne? Also,
ja. Ja, dann irgendwann schon. Ja.
Ich sehe nicht, dass er ihn umhaut, aber...
Also dann auch schon.
Hat er ihn vorher getroffen? Also ich sehe
das vorher getroffen. Ganz klar, erstmal zum...
Also erst kommt der Mann und dann kommt der Ball. So.
Jetzt Hasan.
Da trifft er ihn
also
erst.
Also er trifft ihn schon, ne?
Ja. Das lässt mich halt so ein bisschen unzufrieden zurück, dass wir nach jedem Bayern-Dortmund, an was ich mich erinnern kann aus der jüngeren Vergangenheit in der Bundesliga, reden wir über Elfmeterentscheidungen. Also in der Hinrunde war die Nummer mit Hummels. Jetzt das lässt mich so ein bisschen unzufrieden zurück, dass wir nicht hier sitzen können und sagen können, wir haben ein tolles Fußballspiel gesehen, insbesondere in der zweiten Hälfte der beiden stärksten Mannschaften im deutschen Fußball. So.
Was mich persönlich so ärgert, ist eben auch, dass gerade jetzt in den letzten 10 Jahren, wenn es mal spannend wurde, wurden wir eigentlich immer benachteiligt. Es ging ja eigentlich schon los 2013 im Wembley, als wir das Finale gespielt haben, in der Champions League. Also muss ja ganz klar, und ich stehe da am Tor, muss ja ganz klar Ribéry runterfliegen. Und dann gibt's einen ganz anderen Spielverlauf. Und über die Jahre hinweg haben leider die Schiedsrichter jedes Mal uns benachteiligt. Das muss man ganz klar so festhalten. Ich bin jetzt keiner, der jetzt auf die Schiedsrichter drauf eingeht.
Aber worauf führen Sie das zurück? Also angenommen, Ihre These würde so stimmen.
Ja, selbst auch im Hinspiel. Wir haben es ja gerade besprochen. Auch Wolf sagt es ja auch. Selbst mit Felix Zweier oder was, darf er niemals so entscheiden, wie er entschieden hat.
Also wir wollen jetzt nicht nochmal genau zurückblicken, aber den Elfmeter konnte man schon geben.
Es ist im direkten Duell, es ist ganz entscheidend im Saisonverlauf. Also ich hätte ihn damals nicht gegeben.
Ist ja okay, aber es war diskussionswürdig.
Moment, wir haben verdient gewonnen gestern. Ja. Das ist ja schon mal, das muss man festhalten. Alle Daten, alle Zweikämpfe, ja, Balleroberungen, alles, was da ist, ist Bayern war einfach besser. FC Bayern war gestern bessere Mannschaft. Mal eine Schiedsrichter-Situation hin oder her. Klar, Elfmeter hätte sein können, hätte vielleicht auch kippen können. Aber wir waren in dem Hinspiel und im Rückspiel immer besser.
Ich sage nur bei meiner Neutralität, das wurmt mich ein Stück weit, dass wir über Elfmeterentscheidungen sprechen und eben nicht über das Spiel und eben nicht ausschließlich sagen können, die Bayern waren die bessere Mannschaft, haben verdient gewonnen.
War die Ansetzung Siebert gestern die richtige oder warum hat Aitken, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auf Schalke gepfiffen und nicht beispielsweise das Topspiel? Das Topspiel in der ersten Liga.
Ja, also ich finde, Siebert ist ein sehr guter Unparteiischer und über Zweier in der Hinrunde haben wir ja auch schon gesprochen. Klar. Auch der hat natürlich eine Vorgeschichte mit Dortmund oder mit Bayern gegen Dortmund, aber der hat den Klassiker auch schon gepfiffen. Ich erinnere mich 5-6 Jahre, wo eben nichts danach noch wochenlang drüber diskutiert wurde.
Aber was ja ärgerlich ist ja, dass einer im Prinzip im Kölner Keller sitzt, es ganz in Ruhe beurteilen kann, aber dann nicht wirklich auf den Punkt im Prinzip die Situation auch im Prinzip darstellt. Und sagt, dass es ein Elfmeter ist. Das ist ja das Ärgerliche. Es geht ja nicht darum, dass Siebert auf dem Platz in der Situation es nicht richtig erkannt hat. Das ist das eine. Aber im Prinzip dafür ist der Videoschiedsrichter da, der dann darauf hinweist und sagt, schau dir die Situation nochmal bitte selber an. Aber meine Einschätzung am Bildschirm ist es ganz klar ein Elfmeter.
Ja, da waren 4 Situationen gestern. Es war ja die 4. Da waren am Nachmittag schon 3, die zweifelsfrei anders entschieden hätten werden müssen, wo sich die Schiedsrichter das auch nochmal anschauen und trotzdem nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Und wie es Roman sagt, ich habe da Verständnis für einen Schiedsrichter, der das anders interpretiert, aber das war ja der Grund, warum wir den Videobeweis damals ins Spiel gebracht haben. Und wenn ich an einem Spieltag, jetzt haben wir es jetzt, ich weiß nicht, das dritte oder das vierte Spielzeit, wo wir den Videobeweis haben, an einem Spieltag haben wir 4 Entscheidungen, die falsch waren. Und es geht bei den Freiburgern, da geht es um die Champions League, also da geht es um sehr viel Geld auch, um den Erfolg von Mannschaften, der dann möglicherweise zunichte gemacht wird, weil der Videoassistent nicht in der Lage ist, das richtig zu bewerten oder dem Schiedsrichter dann zu sagen, so wie gestern, er soll nochmal rausgehen. Und dafür habe ich wenig Verständnis, dass die Bayern besser waren kein Thema, aber die Dortmunder haben es einfach über die ganze Saison nicht geschafft. Immer wenn sie mussten, dann haben sie nicht. Wenn sie nicht mussten, dann haben sie auch mal ein gutes Spiel gemacht, auch mal hoch gewonnen, wie letzte Woche gegen Wolfsburg, wo es eigentlich um nichts mehr ging. Aber immer wenn sie mussten, dann waren sie nicht da.
Betrachten Sie, Hassan, die Dortmunder eigentlich als ernsthaften Rivalen oder sagen Sie jetzt, wo Sie dieses 10. Mal in Folge abgehängt haben, wir spielen schon im Grunde genommen sozusagen in unserer eigenen Liga?
Nein, also selbstverständlich haben wir einen großen Respekt vor der Arbeit auch, was Borussia Dortmund macht. Und das ist, glaube ich, Rivale Nummer eins. Aber was jetzt in Leipzig los ist, Leverkusen, das ist schon klasse. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt, weil Bundesliga braucht das. Diese Spannung brauchen wir. Wir wollen auch nicht mit 15, 20 Punkten Vorsprung Meister werden.
Aber sie werden es immer.
Ich habe gestern Philipp Lahm getroffen im Stadion. Dann haben wir auch ein bisschen geschmunzelt. Und ich muss ehrlicherweise sagen, in unserer Generation hat dieses Duell noch eine andere Brisanz. Mhm. Ne? Und ich will auch mal sagen, dass die Bayern vor uns teilweise auch in der eigenen Allianz Arena auch gezittert haben. Und wir haben sie oft bezwungen in den besten Jahren von 2011, 12, 13. Jetzt ist es leider nicht so. Wir haben jetzt 12 Punkte Rückstand auf die Bayern. Haben allerdings nur 8 Punkte Vorsprung auf Leverkusen und 9 auf Leipzig. Ist natürlich auch nicht so schlecht. Das ist natürlich auch ein Ausrufezeichen. Aber eigentlich muss man es auch so festhalten, dass wirklich alle Mannschaften im vorderen Dritteln unheimlich oft geschwächelt haben.
Mhm.
Aber
du hast gerade gesagt, ihr wurdet benachteiligt in den letzten Jahren. Schon alleine, wenn man die Saison sieht, jetzt, wir haben ja, glaube ich, 29 oder 30 Tore mehr geschossen. Wir haben schon sehr, sehr gute Hinrunde gespielt. Wir haben schon konstanter gespielt und besser gespielt.
Und das muss man ja tatsächlich auch sagen. Also wenn wir jetzt drüber reden, die Bayern hätten geschwächelt. Also wie viele Spiele habt ihr verloren? 4. Das ist da, also da ist Schwäche ist relativ. Du musst ja trotzdem als ernsthafter Herausforderer dann eine perfekte Saison spielen, um dran vorbeizukommen.
Absolut.
Also da geht's natürlich um die direkten Duelle, aber du musst es wirklich über 34 Spieltage bringen. Man hatte immer so das Gefühl, dass innerhalb von Spielen auch mal überraschende Ereignisse passierten. Also überraschende, weiß ich nicht, Leistungseinbrüche oder da hat dann das Ergebnis häufig gar nichts von gemerkt. Also jetzt zu sagen, die Bayern hätten eine schwache Saison gespielt
oder hätten geschwächelt oder hätten
ein Angebot gemacht, ist, finde ich, relativ.
Sie haben für ihre Verhältnisse ein Angebot gemacht und das impliziert ja eigentlich schon alles. Sozusagen der Fluch der guten Tat. Ja. Die Bayern haben einfach die eigenen Ansprüche durch ihre Erfolge immer höher geschraubt. Ist Julian Nagelsmann, der jetzt zum ersten Mal deutscher Meister geworden ist, in der Lage, eine neue Ära der Bayern zu prägen oder hat er jetzt die auslaufende Ära sozusagen vergoldet und besiegelt?
Also erstmal freut mich das unheimlich, dass wir mit dem neuen Trainerteam das erstmal geschafft haben. Klar, dass wir in dem Viertelfinale, muss man immer wieder sagen, dass wir ausgeschieden sind, wo wir meiner Meinung nach hätten große Chance gehabt. Aber
gut, Julian ist jetzt vorbei. Ne?
Genau. Trotzdem, jetzt muss man auch Julian mit 34 Jahren, deswegen haben wir den Julian geholt, weil wir eine neue Ära starten wollen mit diesem Trainer, mit diesem Trainerteam. Und unsere Arbeit ist einfach ja sehr, sehr gut. Wir unterhalten uns viel, wir versuchen jeden Tag zu analysieren, Trainingseinheiten anzuschauen, zu planen. Er ist einfach sehr kommunikativer Trainer, sehr, sehr offen. Und das macht einfach unheimlich Spaß, mit ihm, mit diesem Trainerteam zu arbeiten. Das ist natürlich ein Prozess jetzt auch für die Mannschaft. Und ich glaube, diese Jungs wissen das, dass er großen Know-how hat, was Fußball betrifft. Also er ist einfach, der lebt Fußball und das sieht jeder. Und ich glaube jetzt, das, was in dieser Mannschaft entsteht mit Manuel, mit Thomas, mit Jo, mit Leon, mit King.
Jetzt haben Sie Lewandowski nicht erwähnt.
Ja, Lewa sowieso.
ich glaube, Lewa ist gestern auch nach 60 Minuten schon von der Meisterfeier abgehauen, habe ich gehört.
Ja? Gute Quelle.
Ich mach mal kurz zu Ende.
Ja.
Das, was entsteht, die Jungs merken das auch, dass mit dem Julian wirklich was drin ist und das werden wir versuchen auszubauen.
Thema Lewandowski-Vertrag haben wir gleich ausführlich, aber einmal, wenn Robert das so reinschmeißt, stimmt das, dass Lewandowski gestern...
Kann ich wirklich nicht sagen.
Also
ich hab keine Ahnung. Ja. Ich war mit an einem anderen Tisch, und aber Ich kann nur sagen, dass die Stimmung top war.
Karl-Heinz Rummenigge hat bei Bild TV gesagt, Nagelsmann habe eine sehr, sehr gute Hinrunde gecoacht, in der Rückrunde die ein oder andere diskussionswürdige Entscheidung getroffen. Können Sie dem folgen, Didi?
Also ich tue mich immer schwer, auf taktisch spezifische Sachen einzugehen. Er sieht die Mannschaft jeden Tag. Natürlich gab es jetzt diese Diskussion, hätte er mit vier hinten spielen sollen gegen Villarreal. Davis kam nach langer Pause zurück, hat in Villarreal ein tolles Spiel gemacht. Also was der Junge Woche für Woche abliefert, wenn er spielt, ist sensationell. Ist müßig,
aber Nagelsmann merkt jetzt, was es bedeutet, Trainer von Bayern zu sein. Das war ihm in der Theorie sicherlich vorher auch bewusst, aber die vergangenen Wochen haben schon gezeigt, was für ein Wind wehen kann.
Ja, das mit Sicherheit. Und er hat ja gesagt in der Analyse, oder er hat das gestern im Interview oder nach dem Spiel gesagt, er wird das so weitermachen, wie er es gemacht hat, das ein oder andere implementieren und reinbringen, aber vielleicht doch das Alte nicht zu sehr ändern zu wollen. Also vielleicht ist das ja schon ein kleiner Fingerzeig, dass er vielleicht in der einen oder anderen Situation taktisch zu viel nachgedacht hat, weil wenn du die beste Mannschaft hast, dann musst du die Jungs natürlich auch mal machen lassen. Und natürlich, wenn du gegen bessere Mannschaften spielst, dann brauchst du einen Plan. Nur wenn du die Besten hast, dann ist es, glaube ich, auch keine Schande zu sagen, die anderen sollen sich nach uns richten. Und das ist vielleicht etwas, was er jetzt im ersten Jahr gelernt hat, was er vielleicht auch gelernt hat im Villarreal-Spiel, obwohl ich sage, in Spanien, das Spiel haben sie nicht durch die Aufstellung verloren, das haben sie durch die Einstellung verloren, weil sie nach 10 Minuten, als sie das 1-0 kassiert haben, haben sie auf einmal gemerkt, oh, die sind so schlecht, doch nicht. Also deswegen hat er mit Sicherheit das eine oder andere gemacht, was er im Nachhinein anders machen würde, aber das, wie es Brazzo sagt, das ist ein Lernprozess und im Großen und Ganzen muss man sagen, hat er das für die erste Saison ordentlich gemacht.
Ja, und dann hat er auch...
Didi hat das wirklich sehr, sehr gut beschrieben. Der Julian ist junger Trainer, ich glaube, das größte Trainertalent der Welt.
34 Jahre, zweitjüngster Meistertrainer, jetzt nach Sommer.
Und ich glaube, genauso wie das der Didi gesagt hat, auch für ihn ist das Prozess, zu lernen, mit den Jungs zu wachsen. Das ist ganz wichtig, dass wir viel kommunizieren, dass wir viel mit denen reden, dass wir, der Kapitän ist da wichtig, Vizekapitän, ja. Lever ist da wichtig. Also diese Führungsspieler, die ich aufgezählt habe, die müssen den Trainern, die werden den Trainern und die haben den auch jetzt unterstützt. Und ich glaube, das ist jetzt in den letzten Wochen wirklich zu sehen gewesen. Und wie gesagt, wie die gesagt hat, das ist Lernprozess für uns alle, aber wir machen das wirklich alle zusammen in den letzten Wochen so, dass das richtig Spaß macht für alle.
Einmal zur Person Nagelsmann, ja, der ja auch eine großartige Außendarstellung hat. Das ist nicht alleine, aber das ist auch nicht ganz unwichtig. Und der, das kann man ja auch sehr gut verstehen, natürlich nicht nur einfach die Stars moderieren möchte, sondern irgendwo natürlich auch seine eigene Handschrift auch entwickeln möchte. Wie nimmst du ihn wahr? Du hast ja auch rund um die Spiele immer guten Kontakt zu ihm.
Also er ist ja eigentlich ein Entwickler. Und er dreht an großen Rädern normalerweise oder hat das
und
in seiner jungen Historie gemacht. Das war in Hoffenheim.
Entwicklung. Wir hatten auch in der Kaderbreite Spieler, die sicherlich mehr hätten spielen können, vielleicht müssen. Aber man muss den Trainer auch verstehen. Er wollte erstmal seinen ersten Titel auch gewinnen. Die Zeit muss man geben.
Das wollte ich gerade sagen. Also jetzt gab es in Hoffenheim ganz viel zu entwickeln. Und Leipzig hat ihn geholt, um ihn zu entwickeln. Mhm. Und jetzt kommt er zu einem Verein, wo alle, weiß ich nicht, zwischen 6 und 11 Mal deutscher Meister geworden sind, die Champions League gewonnen haben. Da ist dann auch nicht so viel. Und ich glaube, dass er sich auch ein Stück weit zurücknehmen musste. Also dass es auch ein Jahr gebraucht hat, einfach um sich aneinander zu gewöhnen. Und deshalb finde ich, müsste der FC Bayern dieses Aus gegen Villarreal auch als Chance begreifen. Also die Zeiten sind, wie sie sind. Also wir werden noch drüber reden. Es ist nicht mehr so, dass die Bayern automatisch jeden Spieler aus der Bundesliga bekommen, den sie haben wollen. Entsprechend müssen die sich jetzt auch zu einem Verein entwickeln, der möglicherweise Spieler mehr entwickelt, als das vor ein paar Jahren passiert hat. Und deshalb glaube ich, dass Nagelsmann ja auch einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben hat und dass es Hassan und all den anderen auch klar war, dass es da einen Weg zu gehen gibt. Und deshalb braucht es eine gewisse Langfristigkeit in der Zusammenarbeit.
Und auch in dieser Sendung. Es gibt aber in dieser Sendung auch eine kurze Mittelfristigkeit. Ja. Und die wird sich unmittelbar an diese Diskussion anschließen. Wir schnaufen ganz kurz durch und sind dann wieder zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Oh,
Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen weiter über Bayern München, über Borussia Dortmund, über all das, was da mit dem Zusammenhang steht. Roman Weidenfeller hat ja nicht nur für die Borussia gespielt, sondern auch in der deutschen Fußballnationalmannschaft, hat einen sehr guten Blick auch auf Spieler und darauf, ob Spieler ihr Talent ausschöpfen. Ein Name, über den man bei Bayern stolpert, ist Sané. Haben Sie eine Idee, warum dieser Spieler sein überbordendes Talent nicht konstant in Leistung umsetzt?
Ich glaube, so was man so raushört, ist eben, dass ein sehr sensibler Spieler ist. Ich glaube, Julian hat ihn auch eine gewisse Art und Weise auch wirklich auch beigebracht, eben auch mit nach hinten zu arbeiten. Auch Hansi Flick hatte damit ja schon begonnen. Und dann gab es ja eine Zeit lang, wo er wirklich auch konstant gut gespielt hat. Nur zuletzt hat er eben seine Leistung nicht mehr abgerufen. Ob es irgendwie am Umfeld liegt, ob es an ihm persönlich liegt, ob er eben da nicht mehr den Fokus auf den Fußball legt, so gezielt, ich weiß auch nicht, von außen betrachtet.
Hätten Sie als Führungsspieler früher versucht, auf so einen Spieler einzuwirken? Wenn ja, wie?
Ich glaube schon, dass er das Vertrauen auch von Manuel Neuer und auch von Müller natürlich auch hat und so weiter, und dass er da auch komplett mit einbezogen wird. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass die Spieler sich auch selber mit einbringen. Ich glaube, er ist jetzt auch alt genug, er ist jetzt im zweiten Jahr bei Bayern München, und ich glaube, es liegt an ihm selbst, eben jetzt auch den nächsten Entwicklungsschritt auch zu machen.
Ja, ich weiß es nicht. Wir haben ja alle gedacht, dass er ihn hinbekommen hat in der Vorrunde. Also ich war im ersten Saisonspiel, war glaube ich in Gladbach, da war er unterirdisch. Und dann hast du gedacht, es geht so weit, und dann hat er sich wirklich über die nächsten Wochen alles stabilisiert und hat eine Konstanz in seinem Spiel gehabt, dass er vielleicht sogar der effektivste Flügelspieler der Bayern war. Er hat natürlich große Konkurrenz mit Coman, mit Gnabry. Und jetzt ist er wieder in diese alten Muster verfallen. Und die Frage wird sein, wie viel oder wie oft willst du mit ihm sprechen? Weil du kannst ihm das einmal sagen, kannst ihm das zweimal sagen. Aber irgendwann muss er das auch kapieren, was er zu tun hat. Und das scheint ja nicht der Fall zu sein. Weil wenn so ein hochtalentierter Spieler wie er ist, wenn Guardiola den gehen lässt, dann hat das natürlich seine Gründe. Und ich habe da mit Leuten gesprochen in Manchester, dass sie ihm gesagt haben, er macht sein eigenes Ding. Ja, ob das jetzt die Pünktlichkeit anbetrifft, die Disziplin, was im Training zu machen ist, dass er da einfach denkt, er ist da Freigeist genug oder gut genug oder überragend genug, da seine eigenen Sachen zu machen. Ob das jetzt der Fall ist, weiß ich nicht. Nur, du hast natürlich auch eine Verantwortung innerhalb der Mannschaft, und den Respekt von den Teamkollegen, den musst du dir erarbeiten. Und ob das bei ihm der Fall ist, ich weiß es nicht.
Wie lange haben Sie noch Geduld mit ihm, Hasan?
Also grundsätzlich, Leroy ist ein unheimlich talentierter junger Mann, der alles hat. Der ist sauschnell, der hat ein Dribbling, hat auch diese mentale Stärke. Aber jetzt muss er kommen. Also jetzt genauso habe ich auch gedacht, oder wir alle haben uns gefreut. Es macht Spaß, wenn er diese Körperspannung hat auf dem Feld, im Training. Das macht Spaß, ihm zuzuschauen. Mhm. Aber wenn er das nicht hat, dann gefällt mir das einfach nicht. Und das ist genau das, was ich als Spieler und auch Verantwortlicher jetzt nicht möchte.
Haben Sie mit ihm darüber gesprochen?
Ja, natürlich.
Was haben Sie ihm gesagt und was sagt er?
Ja, wir sprechen immer von Potenzial. Und Potenzial möchte ich auf dem Platz sehen. Und wenn man einmal sagt, zweimal sagt, dreimal sagt, auf verschiedene Art und Weise, einmal streicheln, einmal vielleicht deutlicher sagen, das dritte Mal vielleicht noch deutlicher sagen, dann wieder mal streicheln, aber dann muss es auf dem Platz knallen. Und das erwarten wir alle von ihm, nicht nur wir in der Führungsetage, nicht nur wir, die, sag ich mal, Oliver Kahn, ich, Herbert Heiner, sondern Trainer. Die Mannschaft erwartet auch von Leroy, dass er explodiert und dass er auch im Training und auch im Spiel Gas gibt. Das kann er.
Aber er zeigt es zu selten. Und der Trainer hat auf einer Pressekonferenz nach dem Ausflugsspiel auch gesagt, er selber stehe da vor einem Rätsel. Welche Erklärung haben Sie denn dafür, dass er in der Hinrunde eine sehr steil ansteigende Formkurve hatte, die dann aber zuletzt wieder abflachte?
Schwer zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben viele Gespräche geführt. In den letzten Wochen hatte das nicht abrufen können, muss man einfach ganz klar und deutlich sagen. Aber wir haben auch ganz klar auch darüber gesprochen. Der Leroy ist einer, der das auch wirklich anhört und das machen möchte, was der Trainer und die Mannschaft mit ihm besprechen. Ich hoffe, dass er das umsetzt.
Und für Potenzial ist er natürlich jetzt zu alt. Also wenn wir über Potenzial sprechen, Potenzial, da sprechen wir vom jungen Spieler, der entwicklungsfähig ist. Er ist ja geholt worden als englischer Meister, als Spieler, der ein Leistungsträger ist. Also nicht ein Spieler, der im Jahr 20, 25 Spiele macht, ab und zu mal ein Spiel dreht.
Ein bisschen mitschwimmt dann, ne?
Ja, der ist ja ein Spieler geholt worden, der da auf seiner Außenposition spielt und Spiele entscheidet. Ja, und das hat er bis heute,
Millionen.
Hat er das zu selten gemacht. Und er hat ja auch ein paar Mark gekostet und verdient ja auch nicht schlecht. Und das ist mit Sicherheit eine Personalie, da muss man ganz vorsichtig sein, weil du kannst natürlich nicht ewig, weil du hast natürlich als Vereinsführung hast du natürlich auch eine Verantwortung der Mannschaft gegenüber. Und wenn du dann so einen Spieler hast, der möglicherweise einer der Bestverdienenden ist und nicht spielt oder wenn er spielt, keine Leistung bringt, dann ist das natürlich für das Mannschaftsgefüge sehr problematisch.
So ein Spieler zieht ja teilweise auch das Niveau, das Trainingsniveau auch runter. Ne? Wenn einer dann die ganze Zeit eigentlich mehr oder weniger lustlos dann auch zum Training erscheint, oftmals auch als Letzter den Platz betritt oder sowas, das ist ja so ein Phlegma. Ich weiß nicht, ob das dann im Prinzip schon eine gewisse Arroganz auch hat. Aber es ist natürlich nicht gut dann für die Stimmung auch im Team und rund ums Team.
Diese gewisse Arroganz und diese mentale Stärke ist oft sehr, sehr gut, weil er auch in den schwierigen Situationen Entscheidungen trifft, die nicht abhängen von Angst oder er ist ja immer mental stark. Aber wir brauchen ihn mit einer Spannung, weil er ist jetzt kein junger Spieler mehr, so wie Didi sagt. Er ist jetzt Mann geworden. Und jetzt wollen wir auch genau das zurück, was wir, also diese Wertschätzung kriegt er komplett von allen im Club. Von Trainer, von mir, von Oliver, von allen und ich glaube von der Mannschaft auch. Aber er ist natürlich selbst dafür verantwortlich, dass er im Spiel dann explodiert. Mhm.
Dieses Rätselhafte ist schon spannend, ne?
Ja,
also, das muss man wirklich sagen. Es also, ist ja egal, mit wem du redest, alle haben Fragezeichen. Es wäre jetzt interessant, seine persönliche Meinung dazu mal zu hören. Ja, klar. Ja. Also warum? Woran hat es gelegen? Also die klassische Frage. Jetzt in der Hinrunde.
Aber er scheint ja auch im direkten Gespräch keinen wirklichen Grund zu.
Er ist ein super Junge,
ja.
Wirklich.
Ja, wie nimmt er denn selber seine Leistung wahr? Sagt er, ich bin
am Limit? Wenn ich mit ihm spreche, dann geht er aus meinem Büro und ich habe das Gefühl, jetzt knallt's.
Ja. Und es also ist ungewöhnlich, weil ihm ja wirklich jeder die Hand gereicht hat. Und ja. Hansi Flick und Julian Nagelsmann. Und Hassan sagt, oh, es hat sich ja keiner weggezogen. Also es ist wie abgerissen.
Ja, vor allem hat er in der Hinrunde selber die Spiele entschieden. Und das hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Und jetzt ist das wieder ein Stück zurückgekommen oder zurückgegangen in seiner Leistung. Und ich habe aber trotzdem Vertrauen in ihn, dass er das wieder hinkriegt.
Wer immer Leistung gebracht hat in den vergangenen Jahren, ist Robert Lewandowski. Sein Vertrag läuft aus 2023. Jetzt geht es darum, ob er verlängert wird oder ob er möglicherweise jetzt im Sommer noch gegen Ablöse veräußert wird. Das ist ein großes Thema bei den Bayern. Und wir haben gestern bei Robert Lewandowski selber nachgefragt. Ausgangspunkt war sein Interview in Frankfurt vor einigen Wochen, als er gesagt hat, er selber habe von den Bayern noch nichts gehört. Und die Bayern selber haben mehrfach gesagt, dass sie mit ihm in Kontakt seien oder seinen Beratern und alles daran setzen wollten, Lewandowski zu halten. Jetzt hören wir mal in seine Aussagen rein.
Bald wahrscheinlich passiert was, aber das, was alles in Medien war, das habe ich auch so in Medien gelesen und gehört. Persönlich habe ich nie gehört.
Ja, aber Sie haben ja damals auch bei mir im Mikrofon in Frankfurt vor einigen Wochen gesagt, vom Verein haben Sie noch nichts gehört. Welche Signale haben Sie jetzt bekommen?
Einzige, dass ich weiß, dass bald kommt ein Treffen, aber was passiert, dann das weiß ich auch selbst, wie ich habe gesagt, über meinen Vertrag oder Zukunft. Bis jetzt war keine Worte gesprochen.
Also bisher ist nichts passiert?
Nichts Besonderes.
Wollen Sie denn bleiben?
Das muss auch beide Seiten wiesen, ja. Und das, was alles passiert, ich schaue auch, wie die Situation ist. Ich merke auch, was alles läuft und muss man sagen, das auch ist nicht so leichte Situation für mich.
Heißt das, der Club, haben Sie den Eindruck, der Club will sie unter allen Umständen behalten oder nicht?
Das muss man an den Verein fragen.
Dann tun wir das doch mal. Wollen Sie ihn unter allen Umständen halten?
Na klar.
Und warum sagt er, bisher sei nichts passiert? Hat er nicht gut genug aufgepasst oder ist tatsächlich nichts passiert?
Also grundsätzlich, Lever genießt die größte Wertschätzung, die es überhaupt geben kann. Die Fans lieben ihn, wir im Verein lieben ihn, er revanchiert sie natürlich mit Leistung. Wir wollten aber natürlich auch sehen, wie weit können wir unsere sportlichen Ziele erreichen. Er ist unser Topmann, Topverdiener im Club. Und das muss man auch dem FC Bayern erlauben, dass man erstmal sieht, wie weit kommen wir, wie viel Geld haben wir. Und ich habe aber mit Lever ab und zu mal gesprochen und wir haben über alles gesprochen. Natürlich spricht man über die Verträge mit seinen Beratern, das werden wir tun. Er hat Vertrag bis 23. Wir haben alle Zeit der Welt mit ihm über Vertrag zu sprechen, aber wir sind total zufrieden. Wir haben den besten Stürmer. Besten Stürmer der Welt und da sind wir stolz drauf.
Aber ich habe das jetzt irgendwie nicht so richtig verstanden. Warum sagt er denn dann bisher ist nichts passiert? Also das verstehe ich jetzt nicht.
Ja, wir haben noch nicht verhandelt.
Wäre es nicht an der Zeit?
Ja, machen wir.
Wie kommt das? Wie interpretieren Sie das, was Lewandowski gestern gesagt hat?
Ich glaube, dass er im Moment nicht ganz so zufrieden ist mit den Bayern. Er hat 33 Tore schon bislang geschossen in dieser Saison und wir kennen, glaube ich, Levi alle sehr, sehr gut. Wir wissen, dass er ein sehr großes Ego hat.
Wir haben mit ihm zusammengespielt. Großes Ego.
Ja, und sehr großes Ego. Und natürlich hat er auch sehr erfolgreich für uns schon gespielt, hat sich in der auch wirklich tadellos bei uns verhalten, als er noch ein Jahr länger gehalten wurde von Borussia Dortmund und ist erst dann zu Bayern München gewechselt. Aber natürlich, glaube ich, um die Gerüchte um Haaland und auch Schick, der ja gerade auch ein Thema bei Bayern ist, das wird ihn natürlich nerven, dass die Namen gehandelt werden und für ihn im Prinzip nicht die Kasse aufgemacht wird. Ich glaube, es gab ja schon Gespräche auch, aber dann auch nicht konkret über Verträge oder über Zahlen, sondern nur allgemein über das Alltagsgeschehen, wie es geht oder wie es eben nicht geht. Und da war ich halt eben schon aus eigener Erfahrung bei Levi, dass er da halt eben schon sehr kritisch damit umgeht und dass er, glaube ich, jetzt sich im Moment Gedanken macht, ob er nicht vielleicht nochmal 2 Jahre irgendwo im Ausland unterschreibt, anstatt nur ein Jahr vielleicht bei den Bayern.
Didi, wie nehmen Sie die Aussagen von Lewandowski wahr?
Also ich hatte da wenig Verständnis für die Aussagen gestern. Er spricht davon, dass es eine schwierige Situation ist für ihn. Also erstmal hat er noch ein Jahr Vertrag und er ist keine 24 mehr, sondern er wird jetzt 34. Ich würde ihn gerne mal fragen, in den letzten 5 Jahren, als er jedes Jahr im Sommer mit anderen oder im Frühjahr mit anderen Vereinen kokettiert hat, ob er sich mal Gedanken gemacht hat, ob das eine schwierige Situation für den Verein war. Ja, weil ja jedes Jahr kamen ja diese Spekulationen, ob es City war, ob es Real Madrid war, wurden immer andere Vereine, wurden da reingeschmissen von seinem Beraterteam, von ihm, von wem auch immer. Ja, das ist einmal das Erste. Und Wertschätzung, das ist ja das neue Modewort. Wertschätzung beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, und Hasan hat gesagt, er hat die Wertschätzung des Vereins, des Trainers, der Mannschaft.
Der Fans.
Nur, du kannst natürlich diese Wertschätzung danach nur genießen, wenn du auch weißt, was du hast und das wertschätzt, wo du bist. Und das ist bei ihm nicht der Fall. Weil alles, an was er denkt, ist er. Der hat noch nicht einmal in den letzten Jahren gesagt, wie glücklich er in München ist, wie happy er ist. Er hat alle Titel gewonnen hier, Mannschaftstitel.
Könnte man nicht sagen, seine Wertschätzung drückt er durch seine überragende Leistung aus. Das steht ja letztlich überall.
Er hat nie versucht, Druck aus der ganzen Situation zu nehmen. Und wir haben eine Sondersituation. Die Bayern hatten 2 Jahre keine Zuschauer, genauso wie alle anderen Mannschaften. Ja, das heißt, wir haben eine Sondersituation. Und er ist keine 24 mehr, sondern er wird 34. Der Vertrag läuft bis fast 35. Ja, also er kann nicht erwarten, dass der Verein sagt, wir machen nochmal 2 Jahre, bis du 37 bist. Weil es weiß niemand, ob er nächstes oder übernächstes Jahr, als wenn der neue Vertrag dann zum Greifen kommt, ob er dann noch seine Tore
schießt. Ich gehe einmal ganz kurz, aber könnte er nicht erwarten, dass ihr ihm genau die Situation auch nochmal klar erklärt, nämlich, dass man möglicherweise noch etwas abwarten muss, dass man aber grundsätzlich gewillt ist, da wirklich also auch ein ordentliches Paket zu schnüren. Manchmal habe ich den Eindruck, es sind so diese Zwischentöne. Ich weiß es aber nicht, weil ich nicht dabei bin. Ich muss mich ja auf die Aussagen verlassen, die wir bekommen.
Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Wir haben ein paar Mal darüber gesprochen und das ist auch so. Ich habe dann auch mit seinem Berater gesprochen, wir haben uns verabredet, wir werden darüber reden, wir haben alle Zeit der Welt zu reden und wie Didi gesagt hat, trotzdem sind wir glücklich, dass er da ist, wir sind stolz darauf, dass er da ist, er ist ja der beste Stürmer der Welt und ja, jetzt weiß mehr ab, wie die Gespräche laufen, aber dass der Vertrag hat nächstes Jahr, das
ist
klar.
Ja, es ist jetzt natürlich so, nach Fußballarithmetik oder Profiarithmetik wäre es für die Bayern jetzt 2022 der, wenn man es wollte, geeignete Zeitpunkt, sich zu trennen, weil man dann noch eine Ablöse generieren könnte. Und weil man
wahrscheinlich
dann
sogar eine namhafte.
Ne? Eine namhafte Ablöse und weil, wenn man argumentiert, dass auch Nagelsmann die Möglichkeit gegeben werden soll, wirklich etwas Neues aufzubauen, das natürlich ein nicht ungeeigneter Zeitpunkt wäre. Dagegen steht natürlich die nach wie vor herausragende Leistung von Lewandowski. Ja. Wie ordnest oder wie analysierst du es?
Nee, das ist ja das Spannungsfeld. Das ist genau das, was du jetzt gerade eben beschrieben hast. Auf der einen Seite kriegst du jetzt noch, würdest du jetzt für Lewandowski noch Ablöse
kassieren.
Ja. Auf der anderen Seite brauchst du irgendjemanden, der dir 30 plus Pflichtspielen, 40 plus an Toren in der Saison garantiert. Oder du musst halt grundsätzlich sagen, dass du dich vom Modell der klassischen Neun verabschiedest. Oder aber du hast irgendwas in der Hinterhand, was du dann entwickelst oder das System irgendwie umstellst oder umbaust. Ich habe schon Verständnis oder ich habe großes Verständnis dafür, dass die Bayern sich da eine gewisse Zeit nehmen, um das auch für sich klarzuziehen. Weil das wird ja häufig vergessen. Also wir haben immer noch eine pandemische Lage. Und wenn du jetzt nicht großzügig alimentiert wirst aus dem arabischen Raum, dann kannst du nur das ausgeben, was du hast.
Ja.
Und dann musst du Kassensturz machen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt. Also es ist ja nicht mehr so, dass die Bayern automatisch jeden Bundesligaspieler bekommen, den sie wollen. Und das war vor 10 Jahren noch anders. Also das ist eine neue Situation. Havertz. Wirtz verlängert in Leverkusen. Das Haaland-Projekt ist so groß. Werner geht nach Chelsea. Deshalb müssen die sich, also muss man den Bayern, glaube ich, schon auch die Möglichkeit geben, sich auf die neue Situation einzustellen.
Aber nochmal einmal ganz konkret. Ich habe gestern das Interview mit ihm geführt. Jetzt kann man sagen, großes Ego und das soll er alles nicht. Aber es ist eben so. Er ist Weltfußballer, die haben dann möglicherweise auch so ein Ego. Also ich habe das Interview oder nach dem Interview gedacht, boah, das könnte jetzt auf eine Situation zulaufen, wo sich die Dinge verhärten. Wie nehmen Sie das wahr? Wenn man jetzt auch noch mit reinnimmt, ist nur ein Detail, aber hat möglicherweise die Meisterfeier zu früh oder früh verlassen, wollen wir alles nicht höher hängen, als es ist. Trotzdem, ich hatte gerade nach dem Gespräch gestern das Gefühl, ui, das klingt so, als wäre jemand angefasst.
Also ich habe grundsätzlich den Lever in den letzten Wochen absolut entspannt gesehen und erlebt.
Hat er mehrere Gesichter?
Bitte?
Hat er mehrere Gesichter?
Er ist ein Vollprofi. Mhm. Er möchte jeden Tag perfektes Training haben. Er möchte seine Aktionen im Training haben. Er möchte flanken, er möchte Tore machen. Wenn er im Spiel kein Tor macht, sitzt er in der Kabine und ist stinkesauer, was ihn natürlich ausmacht. Ja. Und deswegen ist er auch so gut. Mhm. Deswegen sage ich ja, man muss Lever auch nehmen können. Man muss ihn managen können, sagen wir mal so. Aber er gibt das auch zurück und ich sehe jetzt nicht, dass sich die Fronten irgendwie verhärten sollten, weil ich den wirklich sehr entspannt gesehen habe in den letzten
Tagen. Und wenn wir die Optionen durchgehen, ist es eine Option, ihn 2022 abzugeben, zum Beispiel wenn Barcelona Ablösesumme XY zwischen 40 und 50 Millionen auf den Tisch legt?
Nein.
Können Sie ausschließen?
Ja.
Können Sie generell ausschließen, dass Lewandowski 2022 die Bayern verlässt?
Ja.
Das heißt also, er bleibt bis 2023. Gegebenenfalls würden Sie ihn ablösefrei dann gehen lassen.
Er hat einen Vertrag bis 30.06.23.
Ja, das heißt, Sie würden ihn dann gegebenenfalls ablösefrei gehen lassen. Also den Vertrag bis 2023 bedient er definitiv.
Wir werden jetzt Gespräche führen und werden schauen, wie sich die Gespräche entwickeln. Mehr kann ich ja nicht sagen.
Aber 2022 Sommer ist definitiv ausgeschlossen.
Wie ich schon gesagt habe, er hat Vertrag bis 30.06.23 und jetzt haben wir Zeit, darüber zu reden, was danach ist.
Das ist eine Aussage.
Punkt.
Ich kann mich an eine Situation erinnern, als ich noch gespielt habe, da hat man über 30, hat man nur noch Einjahresverträge gemacht. Also nicht mit 35, mit 30. Sobald du über 30 warst, ein Jahr vielleicht mit einer Option, wenn du eine gewisse Anzahl Spiele machst. Und das hat sich ja dann schon etwas geändert in den letzten Jahren. Und noch mal zurückzukommen, der Voll wieder sagt, du brauchst einen Stürmer, der 30, 40 Tore schießt. Also den brauchst du nicht. In München haben bisher alle Tore geschossen. Ja, und ich verweise immer wieder darauf, die letzten Champions League Titel, die geholt wurden mit Giovanni Elber, als Hasan noch dabei war, der nie über 20 oder 25 Tore geschossen hat, der aber 20 vorbereitet hat. Und das nächste Mal war es mit Mandzukic, der, glaube ich, keine 15 geschossen hat, aber sich für die Mannschaft aufgearbeitet hat. Deswegen, natürlich gehen dir die Tore irgendwo ab. Nur, du musst sie halt dann schauen, dass du verteilst. Und es ist wichtig, dass das große Ganze funktioniert. Und das hat ja die letzten zwei Jahre in der Champions League nicht so funktioniert, wie es hätte sein sollen.
Ist mir auch nochmal wichtig, dass wir also auch sozusagen, ich will es nicht Dilemma nennen, aber die Schwierigkeit skizzieren. Denn natürlich reden, wenn wir über den jetzigen Status quo sprechen, sagt jeder, warum verlängern die nicht mit Lewandowski? Aber man muss das Alter berücksichtigen. Das ist überhaupt gar keine Frage, denn wir reden da von sehr werthaltigen Verträgen, die es dann zu gestalten gilt.
Man muss ja auch sehen, da sind Müller, da sind
genau,
Manuel
Neuer. Genau, was ist denn
Neuer. Mit denen? Da sind wir auch jetzt in den letzten Wochen in die Gespräche gegangen. Genauso wie wir jetzt mit Lever in die Gespräche gehen.
Wie würden Sie,
und die sind total entspannt.
Wie ist sie, ja, vielleicht haben Sie emotional auch noch einen anderen Bezug zu diesem Club. Also würden Sie sagen, Neuer bleibt?
Ich hoffe doch. Also Manuel ist unser Kapitän. Er ist eine Säule, eine, ja, der gehört einfach zum FC Bayern, genauso wie Thomas. Deswegen hoffe ich, dass die natürlich unterschreiben und hier bleiben, solange die spielen können.
In der Gestaltung so, dass man sagt, ein Jahr plus eine Option?
Also jetzt würde ich ungern hier über Vertragsdetails reden, aber die Jungs wissen, dass wir wirklich sehr gute Gespräche haben.
Das Thema ist halt oftmals, wenn jetzt Spieler, die viele Jahre bei einem Verein gespielt haben, da ist es ja meistens schon Uso, dass der Verein denkt, man unterschreibt mal ganz schnell so nebenbei den Vertrag. Ich glaube, dann bemüht man sich auch nicht mehr so von Vereinsseite um den Spieler und gibt ihm dann auch ein gutes Gefühl. Und da ist natürlich auch das Thema bei Müller oder auch bei Neuer, dass man so lange wartet und zeitgleich denen natürlich das Gefühl gibt, okay, wir wissen ja eigentlich eh, dass du hier verlängerst oder beide. Okay. Nur das Thema ist, stellt euch mal vor, wenn diese beiden Säulen vom FC Bayern wirklich nicht erwartend auf einmal dann den FC Bayern verlassen würden. Ne? Aber wie gesagt, es geht jetzt nicht um Wertschätzung. Habt ihr die eben das auch gut rübergebracht, dass ja oftmals das Modewort ist. Aber trotz allem, glaube ich, sollte man schon die Themen dann auch angehen, wenn sie anstehen.
Ja. Karl-Heinz Rummenigge, der frühere Vorstandsvorsitzende, hat sich dazu heute Morgen auch geäußert und auch nochmal die Schwierigkeiten skizziert.
Und Lewandowski verlängert beim FC Bayern?
Das weiß ich nicht, aber er hat einen Vertrag, der noch bis 2023 gilt. Also ich bin eigentlich optimistisch, dass er im nächsten Jahr noch da ist. Vertragsverhandlungen in Zeiten, wo die Premier League, wo Paris Saint-Germain in den letzten Jahren so im großen Stil ganz einfach Transfer gemacht hat. Das wird alles nicht einfach und die Bundesliga muss ein bisschen aufpassen, dass sie wettbewerbsfähig bleibt, nicht nur national, sondern auch international und dementsprechend dazu braucht man Geld und in England, die haben wesentlich mehr TV-Geld, die haben Besitzer, die Multimilliardäre sind und das wird nicht einfach gegen diese Clubs dann eben auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja, man darf eins nicht vergessen, er ist 2014 ablösefrei gekommen. Der wäre dann 9 Jahre da gewesen und ich muss eins sagen, wenn er dann ablösefrei gehen würde, er hat 9 Jahre die Bundesliga zugunsten und nicht nur die Bundesliga, sondern auch er hat die Champions League gewonnen, er hat alle Titel mit Bayern München, die man im Clubfußball gewinnt und einen großen Beitrag dazu geleistet und dementsprechend, ich glaube, man kann mit der Personalie Robert Lewandowski, das war ein Top-Transfer im Nachhinein und ein ganz wichtiger Spieler und er ist zweimal jetzt.
Also soweit Karl-Heinz Rummenigge, skizziert auch nochmal die Schwierigkeiten in der wirtschaftlichen Situation. Die Bayern, ein Verein in der europäischen Spitze, der alles aus selbst erwirtschafteten Geldern letztlich auch finanzieren muss. Ist das tatsächlich ein Punkt, der möglicherweise immer noch unterschätzt wird, weil man immer dieses Festgeldkonto im Kopf hat?
Didi hat es auch angesprochen. Also vor der Pandemie hatten wir steigende Einnahmen und Gehälter waren auf einem gewissen Niveau. Jetzt haben wir sinkende Einnahmen und steigende Gehälter. Das darf man nicht vergessen. In die TV-Einnahmen sinken, die internationale Vermarktung schaut England an und schaut die Bundesliga an. Das ist schon ein Thema, das ist ein großes Problem für nicht nur für Bayern München, für alle Bundesliga-Mannschaften. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass die Bundesliga auch interessant bleibt, weil wenn irgendwann Haaland, Lewandowski nicht mehr da sind, dann verlieren wir richtig an der Bedeutung in dem Weltfußball. Und das ist wichtig. Schon alleine, was die Pandemie mit uns allen angerichtet hat, wie viel Einnahmen wir nicht mehr generieren konnten, Das ist ein Riesenproblem. Und wir können nicht mehr ausgeben, als wir haben.
Ja. Und nach meinem Eindruck sind die Spieler auf dem Niveau bei dieser Thematik eher defensiv. Also die haben die Zahlen, die sie haben. Und das betrifft die Bayern logischerweise, andere auch. Aber die Bayern messen sich an Teams, die eben international unterwegs sind. Das haben wir jetzt verstanden und sprechen gleich noch weiter über die Bayern, unter anderem über die Personalie Niklas Süle. Bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über die spannende Personalpolitik der Bayern, haben jetzt gesprochen über die Vertragssituation und wollen einmal kurz noch, Didi, auch zurückblicken. Ihre These ist grundsätzlich, dass die Personalie Süle, der Abgang zu Borussia Dortmund, bei den Bayern so das eine oder andere auch in der Kabine ins Rutschen gebracht hat. Warum? Nach Ihrer Einschätzung?
Ja, weil er ein sehr angesehener Spieler ist, weil er beliebt ist, was man hört in der Kabine bei seinen Mannschaftskollegen. Und weil er immer zuverlässig war und hat immer seine Leistung gebracht. Und bezeichnend war das Champions-League-Finale, als er nach langer Verletzungspause reinkam, gegen Paris ein Sensationsspiel gemacht hat. Da hat er seinen Wert gezeigt, seinen Charakter gezeigt, seine Klasse gezeigt und dass er auf ihn immer Verlass ist. Und man hat mit Upamecano einen Spieler geholt, der im ersten Halbjahr sehr fehlerbehaftet gespielt hat, auch in der Anfang der Rückrunde. Jetzt hat er sich etwas stabilisiert. Hernandez hat, also gestern haben sie wieder super gespielt, das muss man dazu sagen, in der Kombination Upamecano und Hernandez, aber Hernandez auch nicht der Spieler ist, der andere besser macht. Und mit Süle hast du einfach einen Spieler, den du jetzt ablösefrei verlierst, auf den immer Verlass war. Man hat ja vorher schon mit Alaba einen verloren, auf den auch Verlass war, der einen großen Wert für die Mannschaft hatte. Und ich könnte mir vorstellen, Manuel Neuer hat sich ja dazu geäußert, dass die Mannschaft nicht happy ist, dass er jetzt nach Dortmund geht. Was ihn eigentlich in Anführungszeichen gar nichts eingeht, weil er ist Angestellter des Vereins und ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine Diskussion in der Kabine war, dass man die man holt, fehlerbehaftet spielen und die auf die Verlass ist, die man gehen lässt. Weil es muss ja irgendeinen Grund geben, warum der FC Bayern so ein anderes Gesicht gezeigt hat in der zweiten Saisonhälfte, weil das, was jetzt passiert ist, wenn im Dezember einer gesagt hätte, die spielen im Viertelfinale gegen Villarreal, dann hätte man gesagt, gegen wen spielen sie im Halbfinale? Ja, und da hätte ja keiner damit gerechnet. Und sie hätten diese Spiele auch gewonnen, wenn sie so aufgetreten wären. Deswegen, ich glaube schon, dass irgendwas passiert sein muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ursprünglich mit dem Abgang von Süle zu tun hat.
Könnte da was dran? Roman?
Ich glaube, es geht ja auch darum, dass es ein deutscher Nationalspieler ist, der die meisten Einsatzzeiten für Bayern München in der Abwehr hat. Und dass er ablösefrei wechseln kann. Und ich glaube eben, dass hinter der Funken des Wohlfühlens einfach bei den Bayern gefehlt hat. Ne? Die ewige Nörgelerei um seinen Körper und vielleicht ab und zu mal, dass er mal vielleicht bei McDonald's vorbeischaut oder sowas und vielleicht nicht ganz so in diese Stadt reinpasst, vielleicht sehr bodenständig ist. Ich glaube, das hat hinter den Ausschlag gegeben, dass er irgendwann gesagt hat, du pass auf, ich schließe sozusagen die Verhandlungen ab und ich wechsle nach Dortmund, weil ich mich da einfach besser aufgehoben fühle.
Ich glaube, auch wenn man bodenständig ist, kann man sich in München wohlfühlen.
Das soll jetzt nicht despektierlich dargestellt werden, sondern einfach nur so eine gewisse Lebenshaltung, eine Lebenseinstellung.
Bevor Hassan was dazu sagt, würde ich gerne Wolf und seine Einschätzung dazu.
Überraschend. Also, dass es zu so einem Fall kommt, so ohne Interna zu kennen, deutscher Nationalspieler, Innenverteidiger, verdienter Nationalspieler, nachgewiesen, seine Fähigkeit, den Bayern weiterzuhelfen. Insofern für mich nicht zu 100% nachvollziehbar, warum so ein Spieler ablösefrei nach Dortmund geht.
Also grundsätzlich, Niklas ist ein super Junge. Das ist schon mal wirklich klar. Aber was ist das Schlimmste für einen Club? Wenn ein Spieler in dem Alter ablösefrei wechselt. Das ist klar. Und jetzt haben wir natürlich alles versucht, was in unserer Macht war. Ich muss mal einfach sagen, dass wir nicht das Kleingeld gehabt haben, um auch ihn zufriedenzustellen. Deswegen ist es am Ende so geworden.
Das heißt,
Sie meinen,
es ging weniger, oder Wertschätzung drückte sich in Euro aus, oder?
Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er in Dortmund mehr verdient als bei Bayern. Also ehrlicherweise.
Deine Vorstellungen sind, ich weiß nicht, was deine Vorstellungen sind, aber wir haben schon versucht, Niklas zu halten. Wir wissen auch, wie wichtig der Niklas ist in der Kabine, wie in der Nationalmannschaft. Hat auch wirklich auch sehr, sehr gut gespielt. Jetzt besonders in den letzten Monaten. Wobei ich sagen kann, auch gestern in dieser Dreierkette Lukas mit Upa und Benji haben überragend gespielt. Und das gibt mir schon Hoffnung. Der Upa hat sich wirklich in den letzten Wochen sensationell entwickelt, Benji sowieso, und Lukas ist eine Macht auf dem Platz, und deswegen.
Das kann man aber, hast du bei aller Liebe, aber gut. Sensationell, also wenn wir das Hinspiel in Villarreal nehmen, kann ich die Leistung von Upamecano beim allerbesten Willen nicht sensationell nennen, und das ist schon die Benchmark.
Aber da waren wir alle schlecht. Mhm. Da ist jeder von uns selbstkritisch genug, dass man sagt, das Spiel, da war Upa nicht alleine schuld, da waren wir alle wirklich, ich will ja nicht sagen bodenlos, aber da waren wir wirklich, da hätten wir mit 3, 4, 5-0 nach Hause fahren können. Deswegen tut es mir wirklich leid, dass der Niklas geht, aber wir müssen nach vorne schauen und wir haben gute Leute. Wir haben
Wie oft haben Sie sich denn darüber geärgert oder haben Sie das Gefühl, wir hätten an irgendeinem Punkt doch mehr tun können? Nicht nur in Euro, sondern möglicherweise auch in der viel zitierten Wertschätzung, in dem Gefühl, ihm zu vermitteln, hey Junge, wir brauchen dich, wir setzen auf dich.
Ich glaube, dass schon allein, also wir haben öfters gesprochen, auch mit dem Management gesprochen, auch mit Niklas gesprochen, und auch schon alleine die Spielzeit, die Julian ihm gegeben hat, auch von Anfang an dieser Saison, glaube ich, ist für mich als Spieler die größte Wertschätzung gewesen. Klar, in den Verhandlungen haben wir es dann nicht schaffen können.
Also letztlich ist es am Geld gescheitert?
Am Ende, ja.
Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das Paket in Dortmund mehr bezahlt wird, als es jetzt in Bayern gekostet hätte. Ich glaube, es geht schon darum, dass er hinterher genervt war von den Verhaltensweisen des einen oder anderen Verantwortlichen auch. Es gab ja auch im Prinzip, als dann der Abgang klar war, auch des Nachtredens auch von Karl-Heinz Rummenigge, der dann sagte, na gut, die Qualität hat der Spieler nicht und so weiter. Das ist man ja eigentlich von den Bayern eigentlich gar nicht so gewohnt, dass wenn einer mal einen Verein wechselt, dass dann so nachgetreten wird. Und ehrlicherweise danach hat Niklas immer noch seine Leistung gebracht und deutlich bessere Leistung gezeigt als Upamecano. Und von daher glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass Bayern da alles dran gesetzt hat, Niklas Süle zu halten, und wir als Doch, Dortmund
wir haben alles natürlich versucht. Unheimlich also auf den Spieler. Die Aussage kann ich überhaupt nicht bestätigen, sondern wir haben alles besucht, was in unserer Macht war. Es ist eben gescheitert, aber wie ich schon gesagt habe, da kann ich auch nicht zustimmen. Upa ist ein Top-Mann, der wird sich weiterentwickeln. Wir glauben an ihn. Die Abwehr, die wir gestern gesehen haben, die ist top. Wir haben einen Tanguy, der auch immer besser wird, der sich entwickelt, der auch ab und zu mal ein Tor macht. Ich glaube an diese Jungs.
Didi Hamann glaubt, dass eine mögliche BVB-Abwehr mit Schlotterbeck, dessen Zugang noch nicht fix ist, aber es scheint tatsächlich viel auch da dran zu sein, gemeinsam mit Süle besser wäre oder sei als eine mögliche, als die Bayern-Abwehr mit Upamecano und Hernandez?
Ja, also die letzten Wochen, wie gesagt, haben sie hervorragend gespielt, aber du brauchst hinten als Spieler, ich glaube, das hat die Bayern immer ausgezeichnet, zu ihren erfolgreichen Zeiten oder auch jetzt in den letzten Jahren mit Alaba und Boateng. Ein Führungsspieler ist einer für mich, der Leistung bringt und der andere besser macht. Ja, und diesen Beweis ist ein Hernandez nach einigen Jahren und natürlich erst recht ein Upamecano, der noch große Probleme mit seiner eigenen Leistung hatte. Jetzt hat er sich etwas stabilisiert. Ob er da weitermacht nächstes Jahr, muss man abwarten. Dem Beweis sind sie schuldig, dass sie andere Spieler besser machen können. Und das brauchst du. Und jetzt wird dann die Frage sein, ob man defensiven Mittelfeldspieler holt, weil ich auch gesagt habe, du kannst, wenn du eine Abwehr hast, die nicht sattelfest ist, kannst du mit Kimmich nicht auf der Sechs spielen, weil er kein defensiv denkender Spieler ist. Und deswegen hatten sie die Probleme in den letzten beiden Jahren, weil sie einfach nach hinten zu anfällig waren, weil Kimmich keine Absicherung ist. Das ist ein spielender Sechser. Champions League-Sieger wurden sie mit Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition, da hat er nicht im zentralen defensiven
Mittelfeld. Das hing aber damals mit der Verletzung außen also, zusammen.
Uns ist Leon Goretzka 4 Monate ausgefallen. Mhm. Und dass man so einen Spieler nicht ersetzen kann und dass er dem Jo auch im Mittelfeld fehlt, das ist auch klar. Und natürlich hat das jetzt ausgesehen, natürlich defensiv nicht so stabil, aber uns ist Fonsi ausgefallen, 3 Monate in dieser wichtigen Periode nach Silvester. Und es ist Leon seit Dezember ausgefallen. Und das ist, diese Jungs kannst du nicht ersetzen. Die Topspieler kann man nicht ersetzen. Wenn Lever ausfällt, wenn Manuel Neuer ausfällt, die kann man nicht ersetzen. Und deswegen muss ich auch wirklich sagen, dass diese Mannschaft, wenn die komplett ist, boah,
ja, Hasan, ich lasse das gelten.
Ist eine Top-Mannschaft.
Nur Goretzka spielt ja nur die Hälfte der Spiele. Das heißt, du musst ja immer damit rechnen, dass wenn du nächstes Jahr 50 Spiele hast, dass Goretzka nur 25 macht. Ich hoffe auch, dass er 40 oder 45 macht. Dann hast du die WM noch mittendrin. Das heißt, du musst ja davon ausgehen, wenn wir jetzt die letzten Jahre als Maßstab nehmen, dass ein Goretzka nächstes Jahr nur 50% der Spiele macht.
Deswegen kommen wir jetzt wieder zurück, das, was ich am Anfang gesagt habe. Und das ist auch Julians Denke, dass diese Jungs, zum Beispiel wie Rocca, wie Richards, dass die auch die Jüngeren, die danach kommen, dass die natürlich mehr Spielzeit brauchen, aber man muss dem Trainer auch zugestehen, dass er erstmal ein paar Titel oder die erste deutsche Meisterschaft gewinnt und dann auch es in dieser Saison auch für ihn schwierig war, zu entwickeln.
Sagen also das heißt, Sie glauben noch an diese Spieler wie Rocca, wie Richards. Das wird Ihnen jetzt zum Teil aufs Brot geschmiert im Sinne von, diese Einkäufe haben nicht so gezündet.
Ich bin fest davon überzeugt, dass der Marc Rocca, dass er in vielen oder fast allen Bundesliga-Mannschaften spielt.
Mhm. Also, was ist mit Gravenberch von Ajax, der die Position spielen könnte, über die Didi eben gesprochen hat?
Ist ein guter Spieler.
Für die Bayern?
Aber wir sind in Gesprächen. Ja. So viel kann ich sagen.
Tendenz?
So ein Transfer, da muss einiges passen.
Aber sieht gut aus.
Kann ich nicht sagen. Ja. Schwierig.
Schwierig?
Ja, alle Transfers sind schwierig.
Ja. Aber das ist ja der Ansatz. Im Prinzip ab Kaderplatz, weiß ich nicht, 15, 16, da wirkliche Alternativen zu schaffen. Wenn wir jetzt letzte Woche gesehen haben, wen Leipzig da noch einwechseln kann in so einer Situation, nicht so verletzungsgeplagt, das kommt noch mit dazu, da merkst du schon, da ist eine irre Qualität in der Gesamtheit des Kaders vorhanden.
Lass uns mal ganz kurz mal zurückblicken in, sagen wir mal, ins Jahr, als wir Coutinho, Perisic, Thiago abgegeben haben. Ja. Was wäre nach dem Champions League eurer Meinung nach das Beste gewesen, also Champions League Sieg, das Beste gewesen? Natürlich die ganze Mannschaft so zu halten und die nächsten Jahre. Aber da war Pandemie, da waren sinkende Einnahmen, da hatten wir keinen Zuschauer im Stadion. Das soll keine Entschuldigung sein. Aber wir können nicht den Club in Ruin treiben, sondern wir müssen schauen, wie viel Geld haben wir, was können wir bezahlen, was können wir nicht bezahlen. Und so muss man dann die Kaderplanung machen. Ganz kurz, dass der FC Bayern nicht 20 Topspieler haben kann, dass wir die nicht bezahlen können, ist doch selbstverständlich. Deswegen gibt es 13, 14 Top. Und dann sind das Top-Talente, junge Spieler, die wir aus der Nachwuchsakademie ranbringen.
Klar.
Und erfahrenere, so wie Chupo zum Beispiel, der natürlich auch einen sensationellen Job macht. Deswegen, wir können nicht 20 Topspieler haben.
Auch wenn es wünschenswert wäre. Wir haben jetzt eine logistische Thematik, ja, und die fließt auch in die Gestaltung dieser Sendung. Eigentlich in der Form, dass Roman Weidenfeller gleich für den BVB auf ferne Reise geht.
Genau. Nach Singapur.
Nach Singapur. Und in 3-4 Minuten das Studio verlassen muss. Deswegen würde ich gerne noch mit Roman als BVB-Idol und Botschafter oder Repräsentant 2-3 Fragen besprechen zum neuen BVB. Wir haben eben Süle angesprochen, Schlotterbeck soll kommen, Adeyemi soll kommen. Erfolgt in der kommenden Serie der Angriff auf die Bayern?
Ja gut, das haben wir ja schon oft gesagt, dass wir im Prinzip vor der Saison uns natürlich große Ziele stecken. Aber ich glaube, es ist vermessen zu sagen, dass wir natürlich die Bayern jetzt in der Meisterschaft attackieren wollen und Meister werden wollen. Ich glaube, entscheidend ist, dass man eine gute Achse bildet. Und das hat Didi ja eben auch schon gesagt, dass man mit Gregor Kobel hinten einen super Torwart hat. Dann Süle, die Neuverpflichtung. Alle anderen Namen kann ich jetzt noch nicht offiziell bestätigen. Es wird ja viele Namen werden ja gehandelt, aber dann übers Mittelfeld zu sehen mit Bellingham und so weiter. Dann über die Außen sind wir gut besetzt. Also man hat ja wirklich die Möglichkeit, wirklich ein sehr gutes Team zu kreieren. Man sieht ja die Namen auch im Hintergrund. Es werden ja, wie gesagt, viele Namen gehandelt. Ja,
und vorneweg Haaland. Wann muss ich das entscheiden? Also Michael Zorc hat gestern uns zumindest angedeutet, dass es Richtung England gehen könnte. Was jetzt nicht völlig überraschend wäre.
Also wenn Erling Haaland nicht bei uns bleibt, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass er wirklich in der Premier League auch spielen wird. Es wäre sehr schade für uns, aber ich glaube schon, dass es auch sehr wichtig ist jetzt, dass da eine Entscheidung fällt, denn der Junge tut sich selber keinen Gefallen damit. Ich glaube der Mannschaft nicht, weil er teilweise auch dann auch von der Körpersprache einfach nicht so da ist, wie er in der ersten Halbserie da war. Ich will mal sagen, gestern gab es auch zwei Möglichkeiten. Da hätte er in der Hinserie auf jeden Fall ein Tor erzielt und jetzt ist er einfach nicht auf dem Punkt gerade da. Und die Zuschauer und die Fans werden auch schon unruhig im Umfeld. Man sieht es jetzt auch teilweise, wenn er dann wirklich das Tor zu Hause erzielt, drehen sich auch teilweise dann auch die Ultras schon um. Daran merkt man schon, dass so eine gewisse Stimmung eben jetzt so ein bisschen auch gerade kippt. Mhm. Und das hängt natürlich alles damit zusammen, mit dieser Hängepartie.
Das heißt, das muss entschieden werden, so oder so?
Ich finde, es muss jetzt irgendwann auch eine Entscheidung getroffen werden für beide Seiten, damit jeder leben kann. Und dann glaube ich auch noch, dass er für uns noch weiterhin erfolgreich bis zum Saisonende auf jeden Fall auf Torjagd geht.
Glauben Sie, die Entscheidung ist im Grunde schon getroffen, also Richtung City, nur noch nicht kommuniziert?
Ich gehe stark davon aus, dass Erling eine Idee im Kopf hat. Man spricht ja immer von dem Team Haaland und die werden sich natürlich auch lang genug darüber beraten haben. Die werden bestimmt schon auch eine passende Idee auch haben.
So, damit ich nicht schuld bin, Roman, gut, dass Sie gleich Ihren Flug verpassen, sage ich jetzt Dankeschön und gute Reise. Dankeschön.
Dankeschön.
Und wir unterhalten uns gleich weiter noch über die Bayern bei SK90, die Fußballdebatte. Dankeschön, Roman Weidenfeller.
Danke Ihnen.
Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Und eigentlich wollte ich Hasan Salihamidžić jetzt sozusagen in den gemütlichen Teil des Sonntags entlassen. Aber da wir jetzt eben den Namen Haaland noch einmal gehört haben, kann ich der Versuchung nicht widerstehen, einmal nachzufragen. Also ist das ein Thema gewesen? Ist Haaland ein Thema gewesen für die Bayern? Beziehungsweise ist er möglicherweise immer noch eins?
Macht ja keinen Sinn, weil ich sehe gerade Lever im Hintergrund. Wir haben ja den besten Stürmer der Welt.
Also wird definitiv nicht zu den Bayern gehen.
Macht ja keinen Sinn, weil wir haben Leber.
Ja. Haaland? Ja. City?
Sieht so aus. Also wenn man da die Zahlen hört, was an Beraterhonorar aufgerufen wird, da wird ja schlecht. Ja. Und wie es Roman gerade gesagt hat, ich glaube, dass die Mannschaft, die Fans, der ganze Verein ein Stück weit von ihm genervt ist, von diesem ganzen Zirkus. Es ging ja letztes Jahr schon los, wo seine Berater vom wichtigsten Spiel der Saison zu Hause gegen Frankfurt, das dann verloren wurde, hausieren waren in Spanien und ihn da angeboten haben bei einigen Vereinen. Und ich finde das unsäglich und unmoralisch, was da passiert ist die letzten Monate, weil natürlich ihm die Chance gegeben wurde, in Dortmund sich zu entwickeln. Dass er sich so entwickelt, viele sagen, das hat man gewusst. Ich habe es nicht gewusst, weil das ist ein neuer Fußball, ist ein anderer Fußball wie in Österreich. Das heißt, diese Dankbarkeit, die natürlich auch wieder auf gegenseitig beruht. Ja, die beiden sind sich nicht schuldig. Er hat Leistung gebracht, dafür wird er ordentlich bezahlt und dafür kriegen sie jetzt Ablöse. Nur du musst natürlich auch schauen, wir haben es vorhin angesprochen, oder Hasan es angesprochen, mit den 2 Jahren ohne Heimspiele. Das heißt, das muss ein Miteinander sein. Und mir geht es oft so, früher war eine Vertragsverlängerung, ein Transfer, du hast da einen Bund geschlossen mit dem Verein, dass du zusammen was machst. Heute hast du die Vereine und auf der anderen Seite hast du die Berater und die Spieler. Und die Berater und die Spieler interessiert das keinen Millimeter, was mit dem Verein passiert. Dass die ihr Geld bekommen müssen, das ist klar. Und dass sie ordentlich entlohnt werden sollen, das tun sie, das sollen sie auch. Nur du musst natürlich schauen, wie der Hasan sagt, dass der Verein, dass das nachhaltig ist, dass es den Verein in 5, 10 und 20 und 50 Jahren immer noch gibt. Und das geben wir im Moment ab. Und da muss sich was ändern, diese Denke, dass wir jeden Tropfen aus den Vereinen rauspressen und was nach uns ist, das interessiert uns nicht, nach uns die Sintflut. Und das ist eine Denke, die sich durchgesetzt hat und das, was mit Haaland im Moment passiert, das ist mehr als unmoralisch.
Wie ist das eigentlich, Hasan? Sie sind ein nervenstarker Typ, ein Typ, der auch kämpfen kann, auch in Verhandlungen. Aber kommt manchmal so ein Punkt, an dem man im Grunde genommen ja schon mal richtig sauer wird, wenn man das so präsentiert bekommt, was sich die Spieler vorstellen, ohne dass wir jetzt das an Namen festmachen?
Ja, sowieso klar. Man muss, wenn man, sag ich mal, solche Top-Mannschaften zusammenstellen muss, dann ist das tägliche Arbeit, klar. der Markt entscheidet den Preis, ist doch klar. Ja. Und das ist, habe ich vorhin angesprochen, Engländer haben von Haus aus mehr TV-Gelder, internationale Vermarktung, haben sie, glaube ich, 2 Milliarden abgeschlossen, wo wir glaube ich, in der Bundesliga, verbessert mich jetzt, 100 für alle haben, 100 irgendwas.
Also es ist signifikant höher. Ich will jetzt keinen falschen Faktor, aber ich habe es auch als signifikant höher.
Deswegen, wir müssen schon, habe ich auch gesagt, dass man nicht alles machen kann, dass wir auch unsere, sag ich mal, Vorstellungen haben. Mhm. Und das Schlimmste aber, und das habe ich ja vorhin, vielleicht muss man auch mal sagen, ist für einen Club, wenn er ein Spieler ablösefrei geht.
Aber das ist ihm passiert, das nervt sie dann, oder?
Natürlich ist das so, weil ohne jetzt irgendwie irgendeinen Spieler zu kritisieren, weil da geht von den Clubs, das ist nicht nur Bayern München Problem, das ist Problem von jedem anderen Club in der Bundesliga, in der Fußballwelt jetzt, weil es wird ja natürlich das Geld aus dem Markt gezogen und natürlich haben das dann die Spieler und die Berater, aber wir als Clubs stehen da und müssen natürlich sehen, wie wir weiter wirtschaften.
Jetzt ist ja die Frage, wie viel Risiko...
Dadurch geht der Fußball kaputt, meiner Meinung nach.
Ja? So weit würden Sie gehen?
Absolut. Also das haben wir vorhin auch gehabt.
Also durch das Verhalten der Spieler geht der
Nein, Fußball? Durch das Verhalten der Spieler würde jetzt eine schlimme Aussage sein, sondern Ablösefreiheit macht uns Vereine, und nicht nur Bayern München, sondern jeden anderen Club, immer schwächer.
Klar, aber Ablösefreiheit ist natürlich geltendes Recht. Das ist jetzt eine ganz lange Diskussion, Bosman-Urteil und so weiter. Aber für den Club ist es natürlich von Nachteil.
Nach der Pandemie ist es natürlich, ich will nicht sagen, Mode geworden, aber dass die Spieler eben,
Verträge auslaufen lassen. Genau. Ne? Klar.
Sogar Mbappe ist ablösefrei. Mhm. Also,
und das bedeutet ja nicht, dass der Verein, der ihn haben will, kein Geld bezahlen muss. Sondern er muss ja Geld bezahlen, aber nicht an den anderen Verein. Das heißt, der abgebende Verein profitiert in dem Fall nicht davon.
Ich würde es gerne einmal nochmal konkret auf die Bayern beziehen, Wolf. Wir haben uns ja gestern auch so rund um das Spiel unterhalten. Also wie viel Risiko sollten die Bayern gehen, nach deiner Einschätzung?
Ja, es ist eine Philosophiefrage. Also und das ist ja, deshalb sind die Bayern an einem entscheidenden
Warum Philosophiefrage? Wenn du kein Geld hast, also dann kannst du kein ausgeben. Oder wenn du Geld hast, dann gibst du aus.
Ist ja klar. Aber die Benchmark ist ja der Abstand von euch zur europäischen Spitze. Das ist ja das ist ja für euch der entscheidende Parameter. Und die Clubs, mit denen sich Bayern misst, haben eine ganz andere oder ganz andere wirtschaftliche Möglichkeiten. Deshalb natürlich kannst du nur das einnehmen, was du ausgibst. Und ich will jetzt hier auch nichts herbei. Das ist ja vollkommen klar.
Also das gilt jedenfalls für Bayern, weil Barcelona beispielsweise gewinnt
so einen anderen Eindruck. Also da wird ja anders gewirtschaftet. Jetzt ist die Frage, musst du ein größeres wirtschaftliches, finanzielles Risiko nehmen, um damit mithalten zu können, mit diesen Clubs mithalten zu können? Oder sagst du dir, also eine Halbfinalteilnahme in der Champions League ist eher die Ausnahme als die Regel? Es kann ja trotzdem attraktiv sein, ne? Also es kann ja Spaß machen, dann.
Ja gut, oder du sagst halt, du holst diese Grafenbergs, von denen du hoffst, dass du sie sportlich entwickelst und dann auch im Wert steigerst.
Das ist ja dann ein anderer Ansatz.
Aber Philosophie haben wir ja gesagt, wir können keine 20 Top-Spieler, manch Engländer kann.
Und damit bist du ja ein Entwicklungsverein auf allerhöchstem Niveau, aber du musst die Spieler entwickeln, du musst auch Marktwerte entwickeln, du bist zum ersten Mal in der Situation, dass du natürlich und die Spieler auch von der europäischen Spitze dahingehend attackiert werden, als dass sie interessant sind für andere Vereine, wo du dann nicht mehr mithalten kannst.
Deswegen haben wir so einen jungen Trainer, entwickeln kann.
Genau.
Das ist die Philosophie. Ja. Anders geht das nicht.
Ist denn Ihr Anspruch weiter Top 4 in Europa?
Ja, natürlich ist das immer der Anspruch des FC Bayern. Wir dürfen hier nicht sagen, dass wir die Champions League gewinnen können. Das ist auch, wie wir gesehen haben, manchmal auch eine Tagesform. Wenn ich unsere Mannschaft anschaue, dann haben wir ja diese 13, 14, vielleicht 15 Top. Aber danach muss man entwickeln, muss man ein paar vielleicht Erfahrenere haben. Und manchmal kriegst du auch nicht die Spieler, die du als 15, 16, 17 haben willst, weil die in den anderen Clubs Stammspieler sind.
Klar.
Also Muss man auch sehen.
Ja,
ne?
Und jetzt komme ich nochmal rein und sage, das ist, die erste Mannschaft steht top drin. Ne? Jetzt wird die entscheidende Phase der Saison wird im März oder April gespielt, wo klar ist, da hast du mit Verletzungen zu tun, du hast mit Belastungen zu tun. Die englischen Mannschaften beispielsweise, Manchester City oder Liverpool, die haben zweieinhalb Teams, die international auf höchster Ebene konkurrenzfähig sind.
Die haben auch jedes Jahr 150 mehr.
Ja, ja, klar. Ich mache das ja gar nicht zum Vorwurf, sondern es geht ja einfach nur darum, einfach darzustellen, mit wem Bayern konkurriert. Das ist die Auseinandersetzung. Du konkurrierst mit Mannschaften, die im Prinzip zwei Mannschaften auf dem Niveau haben. Wie Manchester City oder Liverpool.
Einmal eine konkrete Frage gegossen. Angenommen, Sie hätten einen Spieler an der Angel, Innenverteidiger, Sechser, Mittelstürmer, von dem Sie glauben, boah, der bringt uns richtig weiter. Wären Sie dafür bereit, das berühmte Festgeldkonto überzustrapazieren, hieße, Schulden zu machen, in der Hoffnung, dass man dann durch ein solches Invest diese Schulden irgendwann wieder bedienen könnte? Oder ist das für Bayern ein No-Go?
Da musste man sich natürlich mit unserem Aufsichtsrat unterhalten und da musste der ganze Club, und da unterhalten wir uns ständig, was ist möglich, welche Risiken geht man oder welche nicht. Bis jetzt sind wir diese Risiken nicht eingegangen.
Und das wird auch in Zukunft nicht passieren?
Sicherlich werden wir den Club nicht in Schwierigkeiten bringen.
Droht Ihnen bei Gnabry der nächste ablösefreie Abgang?
Ich hoffe nicht, weil auch er ist ein Spieler, haben wir ja gestern gesehen, den wir wirklich wertschätzen, den die Fans lieben, den wir im Club lieben. Ich glaube, dass es an ihm liegt auch, dass er sagt, dass er hier bleiben möchte. Ich hoffe doch, dass er hier bleibt. Er ist ein auch super Junge, der in diese Mannschaft wirklich gut passt, weil er in dieser Gruppe mit Jo, mit Leon, mit allen diesen Jungs wirklich... den kann man gar nicht wegdenken.
Wenn ich sie so erlebe, dann merke ich, wie viel Feuer in ihnen brennt, wie kämpferisch.
Ja, Roman hat vorhin gesagt, wir werden attackieren. Wir werden jeden Stein umdrehen und werden nächstes Jahr richtig attackieren.
Heißt?
Mit diesem Trainer, mit diesen Jungs, die das jetzt erlebt haben gegen Villarreal. Ich glaube nicht, dass das denen nochmal passieren wird, dass wir vielleicht im Viertelfinale mit 1% weniger Einstellung geht, was wir gestern gesehen haben.
Und das war das Problem in Villarreal?
Leider ja.
Das heißt, das Spiel gegen Villarreal ist Finale da home reloaded. Gar nicht so schlecht, ne?
Aber das war ja der Ausgangspunkt dann für 2020.
Ich nehme zum Beispiel den Joshua Kimmich als Beispiel der Mentalität. Und wenn ich ihn sehe und wenn ich mit ihm rede, dann weiß ich, dass er alle anderen ziehen wird und dass wir nächstes Jahr noch mal richtig angreifen.
Ja, er hat in der Vergangenheit immer wieder so einen Impuls gebraucht. Ja. Ne? Also diese Rivalität oder auch der Abstand zwischen Bayern und Dortmund hat sich ja entwickelt über die Jahre und Geburtsstunde war das verlorene Pokalfinale 2012. Ja. Wo er klar war, müssen wir
und
was
wir
machen.
Auch,
und 2001 war 99,
2000, ja, ne? 99 und 2001. 99, diese Niederlage, die war, ich will nicht sagen Gold wert, aber an der haben wir so viel gelernt. Und diese Jungs sind wahrscheinlich noch cleverer als wir, das waren. Und die werden lernen und nächstes Jahr besser machen.
Ja, hoffen wir es. Es wird nicht einfacher. Wir haben gesprochen über der Wettbewerb lebt von der Chancengleichheit. Und es ist einfach so, wenn man sieht, was in Paris passiert mit den spanischen Topclubs, in England ja eh, dann ist es im Moment ein ungleicher Wettbewerb. Und ich glaube, dass es im nächsten Jahr die Chance größer ist für die Bayern, die Champions League zu gewinnen in 3 oder 5 Jahren. Wenn sich nichts ändert, wenn die UEFA nicht irgendwann mal anfängt, Sachen zu regulieren und da wirklich den Deckel drauf zu machen, weil, wie es der Hasan sagt, wenn da jedes Jahr in ganz Europa eine 500 Millionen oder mehr an Berater geht, das ist Geld, das ist aus dem Kreislauf. Und die ablösefreien Spieler, die bekommen jetzt mehr. Ja, das wurde vor 25 Jahren beschlossen. Nur das Geld, das an Ablösesumme bezahlt wurde an vertragslose Spieler, das haben die Vereine bekommen. Das nehmen jetzt die Spieler. Das heißt, du musst irgendwann, müssen wir einen Weg finden, dass die Vereine auch eine Chance haben zu überleben. Weil es kann nicht sein, dass wir, in England sehen wir das ja jährlich, dass da Traditionsvereine in Administration gehen und dann irgendwann von der Bildfläche verschwinden. Weil wenn es so weitergeht, dann befürchte ich, dass es vielleicht auch irgendwann bei uns der Fall sein wird.
Also das ist das Große und Ganze, aber wie gesagt, ich wollte jetzt einmal nochmal auch diese menschliche Komponente an so einem Sonntagmittag nochmal herausheben. Hassan, also kämpferisch, engagiert. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder auch mal an Ihnen Kritik. Wir reden jetzt über die sachlich ist. Macht Ihnen der Job dennoch zu jeder Sekunde Spaß?
Sehr, wenn ich das sehe, wie die Jungs gestern gespielt haben. Ich glaube, dass wir trotzdem nicht so viel falsch gemacht haben. Was da für eine Truppe auf dem Platz steht, auch was wir für eine Bank haben, um die Mannschaft dann im Spiel zu verstärken. Wir werden natürlich auch mit dem Trainer jetzt in die Analyse gehen, weiter versuchen, vernünftige Kaderplanung zu machen. Und dann muss es knallen nächstes Jahr.
Geht's bei Bayern noch so familiär zu wie zu Hoeneß Zeiten?
Ja, ich glaube, wir haben muss immer wieder darauf zurückkommen, den Kern der Mannschaft, die Jungs verstehen sich sehr gut. Das ist natürlich auch nach so einem Abgang von David Alaba, von Jerome Boateng, auch vorher Robben, Ribéry, Mats Hummels, das sind alles Top-Spieler, die wir dann in diesen Jahren ersetzt haben. Auch, ihr spricht vielleicht vom Umbruch, aber das ist völlig normal, dass man dann die Mannschaft umbaut oder dann verstärkt. Und ich bin da total optimistisch. Und man muss natürlich diese Spieler lieben lernen und mit denen diesen Job lieben lernen. Und deswegen macht es mir Spaß. Wenn es mir nicht mehr Spaß machen würde, würde ich es nicht machen.
Sollen wir das mal so als Schlusswort zu diesem epischen Bayern- und Dortmund-Part stehen lassen. Also nochmal herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern zur Deutschen Meisterschaft zur 10. in Folge, aber jeder neutral. Sie sehen es mir nach, als neutraler Fußballfan würde ich mir im kommenden Jahr einen noch intensiveren Wettbewerb wünschen, aber das haben wir ja auch schon thematisiert. Was läuft heute noch wo nach dieser Sendung? Wird Didi Hamann erneut Klartext sprechen? Dann schauen wir nach England, Liverpool gegen Everton. Didi, das Merseyside Derby. Mit Vorteilen für wen? Klopp gegen Lampard?
Ja, also bei den einen läuft es sehr gut, bei den anderen, die sind im Abstiegskampf. Ja. Liverpool muss nachlegen, City hat gestern gewonnen. Siegespflicht.
Ja, also schon Wahnsinn, auf welchem Niveau sich Liverpool und City da dieses Duell in der Spitze in England liefern. Alles bei Sky zu sehen. Und dann haben wir noch Bundesliga, Sonntag die Show. Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart. Ihr Mentor, der sie damals zum HSV geholt hat, Felix Magath, versucht Hertha zu retten. Wird es ihm gelingen?
Ich glaube schon. Felix macht das schon.
Ja, sehr gut. Also einmal bei der Gelegenheit, eine meiner Lieblingsgeschichten. Am Roten Baum damals noch Hassan bei den Amateuren, Felix der Trainer. Hassan trat die Ecken schon mit viel Vehemenz und Felix rief immer von draußen, fester Hassan, fester. Ne? Gut, also in diesem Sinne sage ich herzliches Dankeschön an die Runde. Roman Weidenfeller wird hoffentlich einen guten Flug nach Fernost haben. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Schönen Sonntag noch hier bei Sky im Programm. Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen.